Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Samstag, den 21. Februar. Schön, dass du da bist. An diesem wunderbaren Samstag habe ich eine kleine Überraschung für dich. Doch bevor ich dir das erzähle und die Überraschung ja auflöse, trinken wir beide natürlich erstmal unseren Tee. Heute gibt es einen Pfefferminztee. Warte. Ja, ist lecker, schmeckt nach Minze. Mir schmeckt tatsächlich sehr gut. Was für eine Überraschung habe ich. Und zwar, ich durfte eine sehr gute Freundin von mir gewinnen und habe sie gefragt, du, hast du Zeit für meinen Podcast ein bisschen über Hörspiele, Bücher und alles mögliche, so ein bisschen zu quatschen, so ein bisschen rumzunörden? Und sie so, ja, klar, warum nicht? Und wir haben in anderthalb Stunden, na doch, fast zwei Stunden geht das, haben wir über alle möglichen Sachen gequatscht und das Ganze präsentiere ich dir jetzt. Viel Spaß mit dem wunderbaren, lustigen Interview, nein, Interview ist es nicht, Gespräch zwischen zwei Freunden. Viel Spaß und danach hören wir beide uns mal ganz kurz wieder. Bis dann. Hallo Tanja, schön, dass du Zeit hast.
Hi Ben, immer gerne.
Vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, Tanja und ich sind so große Hörspiel-Fans und ja, haben uns tatsächlich auch über ein Hörspiel vor etlichen Jahren mittlerweile schon irgendwie kennengelernt. Und ja, deswegen, ich finde es immer ganz schön, immer ein bisschen mit jemandem über Hörspiele zu quatschen, die oder der selbst eine gewisse Leidenschaft, ein gewisses Interesse einfach dafür hat. Ja, Tanja, wie sieht es bei dir aus? Hörst du aktuell noch irgendwas?
Aktuell bin ich eher wieder bei Hörbüchern und zurzeit sind es die, jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein, mit den Titeln Winterkartoffelknödel, Reragu-Rendezvous, na, wie heißt denn der Polizist? Dieses Polizistendrama, dieses bayerische.
Okay, das sagt mir gerade gar nichts.
Kennst du das gar nicht?
Nee, irgendwie kenne ich das. Knödel. Warte mal, kann man ja bestimmt rausfinden. Jetzt google ich einfach mal nach Knödel Hörbuch. Mal gucken. Bayerisch. Gucken, ob man was findet. Ach, sehr schön. Jetzt hat ihr hier mich rausgeschmissen. Warum hat er das jetzt gemacht?
Wenn ich den Namen auf der Zunge liegen und das einfach nicht einfallen möchte.
Ja, ist ja meistens so. Knödel.
Eberhofer, die Eberhofer-Krimis. So.
Ah, du bist gut, okay. Nee, das kenne ich tatsächlich nicht, habe ich noch nie von gehört.
Sag dir das gar nichts. Herrlich. Wird von Christian Tramitz, glaube ich.
Cool.
Eingesprochen. Ist super angenehm zu hören. Ich kann sogar die Filme dazu empfehlen. Also ich fand bisher jeden einzelnen Film mega gut. Da spielt aber nicht der Christian Tramitz mit, der das Buch liest, sondern ein anderer spielt, den Eberhofer.
Okay, ja, nee, das ist, ja, vielleicht muss ich mir das auch nochmal notieren. Wie heißen die Eberhofer?
Eberhofer-Krimis. Und die haben halt wirklich so ganz, ganz spezielle Titel, eben wie dieses Winterkartoffelknödel, Reragu-Rendezvous, nicht Reragu-Drama, Schweinskopf al dente.
Gut. Ach, klingt das schon, kriegst du irgendwie Hunger allein schon, wenn du die Titel liest.
Das ist so. Es kommt irgendwie auch immer, das, was im Titel steht, kommt auch immer auf irgendeine Art und Weise in den Geschichten vor.
Aber nicht als Mord oder als Mordinstrument mit Knödeln.
Nein, das nicht. Bei den Winterkartoffelknödeln ist es tatsächlich darum gegangen, dass die Oma gekocht hat und die Winterkartoffelknödel Kartoffelknödel halt deswegen so heißen, weil die Erdäpfel im Österreichischen halt im Winter keine Farbe, keine richtige haben. Deswegen sind sie ein bisschen blass und nicht so strahlend gelb, wie man es normalerweise gewohnt ist.
Ah, okay.
Beim Schweinskopf al dente aber, glaube ich, war es im Film tatsächlich so, dass einer wie bei der Mafia einen Schweinskopf neben sich im Bett dann liegen gehabt hat.
Ja, okay. Ist ein Mafia-Film nicht Pferdeteile gewesen, oder? Ich weiß gar nicht.
Also ich habe irgendwas im Kopf gehabt mit Schweinskopf oder einem toten Kanarienvogel.
Okay, ja.
Aber es war irgendwas auch mit Pferd, da hast du allerdings recht.
Ich meine irgendwas, ich habe irgendwie so ein ganz merkwürdiges Bild vor Augen auf einem Schiff oder hier Boot oder so weiter. Und da, oder irgendwie sowas, und da hat jemand ein Pferdeteil neben sich liegen. Ich weiß gerade nicht mehr. Was schickt die Mafia, um ein Zeichen zu hinterlassen? Und warum dann für dieses Tier haben sie sich entschieden? Ja. Das ist schon. Hast du was rausgefunden?
Ich schau gerade mal.
Ja, könnte das ein Pferd, Schwein? Ist auch ein Schweinekopf, den kannst du irgendwie, gehst zum Schlachter und holst du den Kopf da, aber. Ich stelle mir die Bestellung irgendwie spannend vor. Guten Tag, ich hätte gerne einen Schweinskopf. Ja, wir haben heute im Angebot Schweinsohren. Nee, ich hätte schon den ganzen Kopf gerne. Okay, warum? Ja, einfach nur so für mich. Okay.
Nein, hast tatsächlich recht, das ist der Pferdekopf, nicht der Schweinskopf. Wahrscheinlich habe ich das einfach nur verbunden.
Ja, also irgendein Teil von irgendeinem Tier auf jeden Fall. Ja. Weißt du noch, was dein letztes Hörspiel oder Hörspielserie ist, die du aktiv gehört hast?
Das war tatsächlich die Serie mit der Schule, die dieses riesige Datenleck hatte, wo wir das letzte Mal geredet haben.
Stimmt, ja, hast du erzählt.
Da habe ich mir dann auch die zweite Staffel angehört, die fand ich dann aber irgendwie nicht so prickelnd wie die erste.
Stimmt, so jetzt, ich habe mir das nämlich auch irgendwie hat es mir irgendwie abgespeichert. Ach, wie heißt das nochmal? Mein Name ist, nee, oder? Ha, das ist natürlich auch so eine Sache, ich weiß nicht mehr, wie das Hörspiel hieß, weil du hast mir das genannt und ich habe mir das gleich dann gleich abonniert und habe da gleich reingehört. Ich mag den Sprecher, also ich mag die Stimmen von den Leuten gerne, weil das sind, wenn man so ein bisschen YouTube Deutschland ein bisschen kennt, so die alten Sachen, dann kommen einem ein, zwei Stimmen nämlich auch bekannt vor. Weil ich meine nämlich, dass derjenige, der das diesen Hörspiel-Podcast, wie auch immer man das sehen möchte, ins Leben gerufen hat. Ich glaube, dass der nämlich auch ziemlich berühmt war, weil der hat damals dieses auf YouTube zu den, ist jetzt auch vor etlichen Jahren, hat der Tube Clash, genau, Tube Clash hat er ins Leben gerufen. Da, ich meine, dass wir uns da letztes Mal nämlich auch schon mal drüber unterhalten hatten. Du kanntest Tube Clash nicht, oder?
Ich kannte es nicht, du hast mir dann davon erzählt.
Ja. Für alle, die das nicht kennen sollten, Tube Clash war eine Animationsserie, die einen YouTuber ins Leben gerufen hat, wo andere YouTuber so ein bisschen wie gegeneinander quasi virtuell antreten. Und das Besondere daran war, dass nach jeder Folge konnte die Community abstimmen, wie es weitergeht. Das war ein riesengroße Aktion und der Typ, der das gemacht hat, hat das in den Anfangszeiten der Eigenregie alles gezeichnet und animiert und später wurde das immer professioneller und das war richtig, richtig cool. Da gibt es die Songs hat er dafür geschrieben und eingesungen. Das macht schon richtig Spaß, das zu sehen und wenn man gerade in dieser Zeit aufgewachsen ist, dann erkennt man auch die ein, zwei bekannte YouTuber da auf jeden Fall wieder. Für alle, die das nochmal anschauen wollen, guckt euch das einfach mal an, so ein bisschen, wenn ihr in der Nostalgie-Bubble versinken wollt, Tube Clash einfach auf YouTube suchen, dann findet ihr das schon. Ansonsten packe ich euch alle Links auch in die Folgenbeschreibung rein. Ja. Tanja, liest du denn aktuell irgendwie ein schönes Buch? Oder?
Ganz kurz nur, für alle, die es interessiert, ich habe es wieder gefunden, die Hörspielreihe Schreib mich ab, hieß
ja,
es.
Genau, ja, stimmt. Das ist, also ich fand es super. Hast du mir eine schöne Empfehlung. Ich habe aber auch nur die erste Staffel gehört. Ich wusste gar nicht, dass es eine zweite Staffel gibt.
Ja, so, also es ist schon ein bisschen wie eine Fortsetzung, aber irgendwie so, es ist halt meistens bei mir so, ich gewöhne mich an die Charaktere aus einer Staffel und wenn aber zu wenig von diesen Charakteren in der Fortsetzung dann auftauchen, dann werde ich nicht so richtig warm mit den neuen Charakteren. Wenn mir dann die Alten so ans Herz gewachsen sind, wo ich mir dann immer so dachte, so eigentlich will ich wissen, wie es mit denen weitergeht. Mir sind die Neuen eigentlich ziemlich egal.
Stimme ich dir zu 100% zu, geht mir genauso. Das ist,
ein bisschen unfair, das weiß ich. Aber ich kann halt aus meiner Haut auch nicht raus.
Nee, und ich habe es auch schon ein paar Mal erlebt, dass die neuen Figuren dann irgendwie so merkwürdig waren, dann, weil man dann versucht hat, da noch irgendwas Besonderes zu machen. Und ich sagte dann auch so, nee, ich will die Alten wieder haben. Am schlimmsten ist das übrigens, wenn die alten Charaktere alle beigeblieben sind, aber die auf einmal andere Sprecher haben, weil der oder die Sprecher nicht mehr da sind. Das finde ich persönlich ganz schlimm.
Ja.
Aber gut, manchmal versterben ja auch Leute, dann kann man etwas für, oder sie haben andere Sachen, wichtigere Sachen zu tun. Ja, das ist schon schade. Deswegen hoffe ich, dass so bei so Lieblingshörspielen, so Reihen, die man hat, Sinclair, Wayne McClair, Sherlock Holmes und so weiter, dass die Sprecher dann vielleicht noch ein bisschen länger bleiben und es da wenig Wechsel auf jeden Fall gibt.
Ja, im Falle von Sinclair hat es ja in den letzten Jahren sehr viele Wechsel leider gegeben.
Leider, ja.
Muss auch ehrlich gestehen, seit Folge 100 habe ich es nicht mehr richtig verfolgt.
Tatsächlich, also ich muss sagen, ich glaube, Sinclair habe ich ja auch nur durch dich kennengelernt, wenn ich das jetzt richtig drüber nachdenke. Ich kannte das.
Tatsache,
ja. Okay. Stimmt, ich entsinne mich, dass wir einmal vor Ewigkeiten darüber auch irgendwie gequatscht hatten und ich kannte das zum Zeitpunkt. Ich kannte nur diesen Namen, weil ich ihn irgendwo mal den Geisterjäger und so weiter mal gelesen hatte, aber ich habe es nie gehört. Und dann hast du davon so vorgeschwärmt und habe ich mir mal die einzelnen Folgen gehört und war dann total, ja, wie sagt man, die coolen Kids gehuckt. Also ich war total dabei und wollte das dann auch weiterhören und dann haben sich die Stimmen ja verändert. Ja, dann.
Ich glaube ja, mittlerweile lebt ja der Synchronsprecher von Grimes ja schon nicht mehr.
Ja.
Von Jane ja auch schon lange nicht mehr. Der alte John Sinclair-Sprecher, der Frank Laubrecht, der hat sich, glaube ich, schon ein bisschen zu alt dafür gefühlt.
Mhm. Ja, aber der.
Da ist jetzt gerade nicht. Ich glaube, Bill Connolly wurde auch schon ausgetauscht.
Stimmt, ja, ja. Nur der Inspektor ist noch die gleiche Stimme, meine ich.
Das kann gut sein.
Ja, der kommt ja zum Glück, fällt es mir sich selten vor. Wie heißt nochmal Johns Assistent? Johns Assistentin in Anführungszeichen?
Die Glenda meinst du?
Ja, die Glenda, genau.
Die Sekretärin.
Sekretärin, ja, richtig, ja, stimmt. Ist ein bisschen wie Miss Moneypenny. ich finde dir, ich glaube, die Stimme ist. Hat die Stimme sich verändert?
Da habe ich noch keinen Wechsel mitbekommen und Zuko müsste auch noch immer derselbe sein.
Ja, ja. Oh, das wäre so schlimm, wenn solche ganz charakteristischen Stimmen, wenn die auf einmal weg wären. Das war bei Jane, fand ich das schon schwierig, muss ich sagen.
Na gut, im Falle von Jane muss ich persönlich aber wiederum gestehen, ich finde, es ist, ja, ein Tod ist leider immer tragisch.
Ja.
Aber ich finde, sie haben es wirklich gut neu besetzt. Also der Klang der Stimme ist doch recht ähnlich und damit komme ich auch klar.
Ja.
Ich hatte nur eine Zeit lang ein Problem. Ich weiß, es ist der Synchronsprecher, der den neuen James Bond spricht. Mhm. Man hört ihn auch sehr oft in Dokus und natürlich ist das schon wieder mal ein Name, den ich vergessen habe.
Ja, ich habe letztens auch noch.
Obwohl ich ihn mindestens 1000 Mal in den letzten Jahren erwähnt habe, weil ich ihn stimmlich eigentlich super finde.
Jetzt gucke ich mal nach, ja. Deutsche Stimme. Wenn ich den Namen gleich lese, dann sage ich wieder
Daniel. Ja. Na, das ist der Schauspieler natürlich. Dietmar Wunder. So.
Ja, Dietmar Wunder, natürlich.
Natürlich, der liebe Herr Wunder. Und ich hatte am Anfang nämlich ein Problem. Nicht mit seiner Stimme, aber ich finde, dass diese Stimmlage, dieser Stimmklang zu sehr ähnlich war zu dem von Bill.
Stimmt, du hast recht.
Es ist nicht ident, aber es ist halt sehr ähnlich. Und da bin ich dann manchmal kurz ein bisschen, vor allem ich mache ja meistens nebenbei irgendwas, wenn ich Hörspiele höre. Also es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und das genieße. Da häkel ich, da koche ich, da backe ich, da räume ich mal was weg. Und dann stehe ich so da und dachte mir so, irgendwie ist der Kontext gerade komisch. Ach so, das war ja der andere gerade. Also das ist, die Unterschiede sind mir einfach zu dezent, um es mit weniger Aufmerksamkeit zu hören. Mhm. Was ja auch nicht ganz in Ordnung ist. Man sollte sich auch einfach mal hinsetzen und Dinge auch einfach genießen können, dann hat man solche Probleme nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich habe schon, also das was du berichtest, habe ich tatsächlich auch schon hin und wieder erlebt. Und ich muss überlegen, ob ich das auch bei den beiden gemerkt habe. Nee, ich glaube, da habe ich das tatsächlich nicht gemerkt, sondern ich habe das eher bei einem anderen Hörspiel habe ich das erlebt. Und zwar die, ich glaube, bei dem Sherlock Holmes Stimme, der Sprecher von Watson war auf einmal ein anderer Sprecher. Und diese Stimme wiederum wurde dann aber, hat dann noch eine andere Person vorher gesprochen. Und zwar vorher hat der Lestrade gesprochen. So. Und auf einmal wurde aus Lestrade wurde dann Watson. Das war für mich wild. Das war schwierig zu akzeptieren. Ging dann mit der Zeit aber auch. Genauso wie wahrscheinlich bei dir und Bill Connolly und John Sinclair.
Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich voll in Ordnung damit gewesen. Aber das war dann halt wirklich so, okay, du musst dich halt jetzt hinsetzen, das wirklich bewusst hören und dann kommst du auch mit und nicht immer nur nebenbei.
Ja, gut. Ja. Oh, da muss ich eine Story erzählen. Die ist mir Anfang des Jahres ist er. Gut, das Jahr ist ja noch nicht so weit fortgeschritten, aber die ist mir Anfang des Jahres bei einer neuen Sinclair-Folge tatsächlich passiert. Und zwar ging es irgendwie. Nee, Quatsch. Was erzähle ich da? Das ist mir nicht Anfang des. Das ist mir. Ja, doch, das ist Anfang des. Warte mal, das ist mir Ende Januar ist mir das passiert. Und zwar habe ich die Folge, die eine der aktuellen Folgen gehört. Und zwar, es geht um so ein, was ist das? Wie heißt der rote? Irgendwie ist Jane ist von irgendeinem Gegenstand besessen. Ich glaube, ist das ein Kasten? Ich weiß, ich kriege das nicht ganz zusammen. Oder so eine Box oder so weiter, von irgendwas ist sie auf jeden Fall besessen, das hat Macht über sie übernommen. Und es gibt eine der aktuellen Folgen, da verändert sie auf einmal ihre Stimmlage, weil da etwas passiert. Und ich habe mich echt gefühlt zu Tode erschrocken darüber, weil ich war so konzentriert auf eine andere Sache und habe das einfach, wie ich nur auf Kopfhörern, so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Und auf einmal, ich war genau im Schnibbeln, aber man kommt dann diese ganz tiefe Stimme dann da rein. Und in dem Augenblick habe ich wie ich zusammengezuckt, weil ich damit nicht gerechnet habe, was ja eigentlich merkwürdig ist, bei einem Geister-Grusel-Hörspiel sollte man ja schon damit rechnen, dass irgendwas Gruseliges passiert. Mhm. Ja, aber da habe ich mich ein bisschen verjagt. Das war auf jeden Fall sehr amüsant. Zum Glück nichts passiert. Und Essen hat auch geschmeckt. Aber ja, fällt mir jetzt gerade ein.
Es gab ja zu den, weiß jetzt nicht, wie viele Folgen lang das ging, aber ich sage, glaube ich, zumindest mal die ersten vier Folgen gab es sozusagen mal kleine Remakes oder Updates, wo dann teilweise auch neue Stimmen schon benutzt worden sind. Und die hatten ganz am Ende einen kurzen Bonus dabei, sage ich mal, was mal so Hintergrundinformationen waren oder auch Interviews mit den damaligen Synchronsprechern auch. Und ich glaube, das war bei der ersten Folge, die sie, ich nenne es jetzt mal, geremaked haben. Da ist sogar erwähnt worden, dass, also eigentlich so die Geschichte, dass John Sinclair schon mal versucht wurde zu vertonen und Filme zu machen und dass das alles eher nur so halbe Sachen waren und nie wirklich gut angekommen sind. Und auch Jason Dark schon so meinte, so okay, die wollen das nochmal probieren, die wollen das nochmal mit neuen Methoden groß aufziehen, ob das was wird. Also er war schon am Anfang skeptisch, aber er hat schon noch gewusst, dass da eigentlich ein gutes Team dahinter ist. Deswegen hat er sich nochmal drauf eingelassen. Und sie haben das passend beschrieben, halt wie großes Kino für die Ohren aufgezogen, mit großer Geräuschkulisse, guten Synchronsprechern, bekannten Synchronsprechern etc. Und sie haben auch dann in dieser kurzen Doku erwähnt, es wurde sogar die Empfehlung abgegeben, dieses Hörspiel nicht beim Autofahren zu hören.
Geil.
Eben wegen der lauten Geräusche oder wegen diesen Schockmomenten, dass die tatsächlich so gruselig sind und so reinhauen können, dass man da eventuell einen Unfall bauen könnte.
Ja, dann wird man selbst zum Geist. Ja, ja, ganz ehrlich, es gibt so viele Passagen, so viel, wo ich, wie ich gebannt dieses Hörspiel mir angehört habe und wo ich so in dieser Folge drin war, wo ich alles stehen und liegen lassen habe, weil es einfach so gut geschrieben worden ist und so gut gesprochen worden ist, so die Geräusche so phänomenal waren, kann ich absolut verstehen. Also das ist, würde ich das irgendwie beim Autofahren oder was auch immer hören, wo ich irgendwie potenziell jemand anders gefährden würde, ja, ich würde auch nicht für mich sprechen, dass ich nicht unbedingt das Lenkrad verreißen würde oder dann die Ausfahrt verpassen würde oder. Ach ja.
Wenn wir schon bei Sinclair sind, hättest du im Kopf, was für dich die gruseligste Folge war, die du gehört hast bisher?
Oh, das ist eine, warte mal. Oh, jetzt eine gute Frage. Ich habe tatsächlich eine Folge gerade vor Augen. Die spielt auf einem Friedhof. Am Friedhof, es kommt eigentlich in fast jeder Folge kommt Friedhof vor.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches bei Sinclair.
Wie heißt denn die Folge nochmal? Warte mal, jetzt muss ich mal
Ist das der Friedhof am Anfang, der zugebaggert werden muss?
Ja.
Dann ist das die mit dem Jahrmarkt, kann mich erinnern. Wirst du vermutlich schon mal gehört haben, aber hör dir nochmal Blutiger Halloween an. Ich finde, das ist mit Abstand einer der ekelhaftesten im Sinne von richtig gruseligsten Horrorfolgen, die ich persönlich in Erinnerung habe. Ich kriege die Story jetzt nicht mehr zusammen. Ich hätte sie dir jetzt auch nicht erzählt, weil hör sie dir selber nochmal an. Aber ich hatte wirklich ungute Gänsehaut bei der Folge.
Sehr gut. Ach ja. Ach, das ist. Oh, doch! Ich habe die Folge, die ist nicht gruselig, sondern die ist einfach nur eklig. Das ist eine der aktuelleren Folgen gewesen. Da werden so ganz eklige Schmatzgeräusche werden dort genau. Also wirklich so, weil da so ein Ghoul jemanden verspeist. Und dann wie ich dieses. Also aber richtig so langgezogen, das Ganze. Boah!
Erinnert mich ein bisschen an diese Folgen in Paris, glaube ich, war das. Das war, glaube ich, ein Zweiteiler oder ein Dreiteiler, wo sie die Freundin vom Suku so geschrumpft haben und ganz am Anfang, glaube ich, vom zweiten Teil dieser Reihenfolge ein junger Student in so ein Bed and Breakfast, nenne ich es jetzt mal, kommt und die Dame ihm halt den Schlüssel zum Zimmer gibt. Ich sage, das wird heute eine lustige Aufnahme mit meinen Sprachfehlern. Und er kommt runter und hört halt nur ein sehr monotones, stetiges Klopfen. Und dann sieht er unten halt so einen kleinen Zwerg der Besitzerin der Hütte wieder den Kopf in die Fliesen einmassiert. Und das hat auch sehr herrlich geklungen.
Das glaube ich. Ah ja, also mit Geräuschen, das können die definitiv.
Das haben sie wirklich toll gemacht.
Ja.
Bei dieser besagten Doku haben sie auch so gemeint, so ja, na, am Anfang, es gab halt noch keine Soundbibliotheken, vieles musste selber gemacht werden. Was tust du also, um an die Sounds ranzukommen? Und da haben sie so gemeint, so ja, auf einem Kinderspielplatz, so im Halbwinter, mitten in der Nacht, dann schlurfen und stampfen, durch die Gegend zu stapfen, wirft dann doch schon ein sehr seltsames Bild auf die Menschen, die das produzieren müssen.
Auf jeden Fall. Ich finde das generell, ich finde Sounddesigner machen so einen tollen Job. Also das ist, wir können es eigentlich, wie glücklich wir uns eigentlich schätzen können, dass wir
in so einer Zeit leben.
Ja, und dass wir das hören, dass wir hören können überhaupt. Ja. Das ist so. Weil ich höre Bastian Pastewka, den kennst du auch, oder?
Ja.
Der hat einen Podcast, wo er so alte, also heißt der Podcast, heißt Kein Mucks. Da gräbt er immer so alte Hörspiele aus vergangener Zeiten, also wie ich aus den frühesten Anfängen der Hörspielzeit aus. Und das sind meistens so Krimi-Hörspiele, Kriminalhörspiele. Mhm. Deswegen auch Kein Mucks. Und die arbeiten ja auch mit Geräuschen. Zu der damaligen Zeit mussten die auch alle selbst erfinden. Und das ist teilweise richtig absonderlich und was die dann für Geräusche einbinden. Aber es passt, die ganze Atmosphäre ist dann so spannend, absurd, lustig auf alle Ebenen. Und ja, das ist schon beeindruckend, was die Leute sich dann Gedanken gemacht oder wie die Leute an Geräusche herangetreten sind, wie sie die dann entwickelt haben. Und dass du dann, weil du weißt ja, die sitzen jetzt gerade alle vor dem Mikrofon und wenn da aber trotzdem jemand irgendwie rumläuft, dann ist der nicht irgendwie auf, hat er gegoogelt und hat sich dann irgendwie den Soundfile besorgt, sondern da musste irgendwie ein armer Tropf, musste dann entweder laufen und dann ist jemand, musste ganz nah am Mikrofon laufen oder du musstest die Geräusche irgendwie auf den Tisch darstellen und so weiter. Und du wirst natürlich nicht so häufig das machen, weil das alles kostet ja noch viel, viel mehr Geld, die ganze Technik zu benutzen. Schon beeindruckend. Also auch eine absolute Hörempfehlung übrigens im Podcast. Kann ich,
ja. Ich wollte sowieso gerade noch mal in die App rein und mir das gleich abspeichern, weil ich liebe diesen Menschen.
Ja, ich auch. Also das ist so ein, der hat so eine tolle Stimme, was der alles für Nerdwissen über Hörspiele hat und so weiter. Großartig. Also Kein Mucks ist absolute Empfehlung, wenn man Hörspiele mag, aber wie ich Krimi-Hörspiele, es ist zu, eigentlich glaube ich, sind es nur 100, sind zu 100% sind es nur Krimi-Hörspiele. Der hat letztens alte Agatha Christie-Hörspiele vorgespielt, die allerersten, die in Deutschland auf den Markt gekommen sind, die im Radio liefen. Und dann erzählt er auch mal so Hintergrundinfos dazu. Das macht halt richtig Laune. Der tut dann zwar immer so, das ist der Sprecher, der hat das und das gemacht und den kennen Sie sicherlich, sagt er dann immer so. Und ich sitze dann so als genau richtig sitze und denk mir so, okay, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Das ist so. Oder,
das ist meistens weit vor unserer Zeit.
Ja.
Aber ich sag, das ist zum Beispiel etwas, das könnte wieder Spaß machen, so eine kleine Hörspielzeitreise machen. Einfach so Dinge nehmen, die halt vielleicht ein, also was heißt, einfach mal bekannter sind, dass man halt so alte Sherlock-Holmes-Hörspiele sich irgendwo rauskramt und das mit heutzutage ein bisschen so vergleicht. Einfach, ja, dass man so sieht, so wie war es damals, wie ist es heute, ist sicherlich auch super spannend.
Absolut. Ich stelle mir das auch gerade bei so Kindheitshörspielen vor, so, die man so gehört hat, wie ich bin mit ich gebe das jetzt hier zu, ich bin Fraktion TKKG. Es gibt ja immer nur zwei Fraktionen, entweder drei Fragezeichen oder TKKG.
Ich habe beides gehört.
Super. also, aber ich war mehr TKKG als drei Fragezeichen, muss ich sagen. Und das ist so, wenn man die allerersten Folgen davon dann irgendwie sich anhört, das ist ja ein ganz andere Welt, die sie darstellen, wie die sprechen auch und wie der Umgang auch untereinander ist und welche Geräusche da auch benutzt werden. Das ist großartig, von absurd. Es gibt zwei, drei Folgen, wo der Hund von Gabi, wo der bellt. Und das ist aber nicht so fließend, dass die beiden sich unterhalten, dann kommt das Bellen drinne. Nein, das Bellen ist dann so, Gabi sagt etwas, wuff, wuff. Gabi reagiert, wuff, wuff. Also es funktioniert dann so, du denkst, hat der Hund gerade eine eigene Rolle einbekommen? Es ist einfach großartig. Es macht Spaß, aber es ist natürlich ein bisschen absurd. Ich verstehe, dass das vielleicht nicht anders möglich war, aber das, ja,
fühlt sich für heutzutage ein bisschen cringe an.
Ja, definitiv, definitiv. Aber es ist charmant trotzdem und Natürlich, man kann von den ganzen Hörspielen halten, was man halten will. Die waren damals auch, naja, ich würde sagen, die haben mit bestimmten Begrifflichkeiten auch nicht so gegeizt. Und einige Bezeichnungen oder der Umgangston so war auch manchmal etwas, ich würde es gelinde formulieren, etwas problematisch oder herausfordernd. Aber alles in allem waren es ja Hörspiele, die einfach, die haben einfach Spaß gemacht. Du hast dich bis so in diese Welt abgedriftet und hast dir das alles vorgestellt. Und als Kind wollte ich auf jeden Fall immer die Folgen von hier TKG immer nachspielen. Und ja, hast du bei den drei Fragezeichen eine Lieblingsfolge? Schwierige Frage, weiß ich.
Ja, vor allem, es sind ja so wenige.
Genau, die haben ja nur zwei Folgen gemacht, richtig.
Ich überlege gerade, weil ich habe vor kurzem eher so die neueren gehört. Ich glaube, die eine Folge habe ich sogar auf Audible. Und zwar aus einem bestimmten Grund, weil nämlich
man merkt, dass du gerade
der Synchronsprecher von vom Sherlock Holmes, der alte Synchronsprecher, auch eine Rolle hat. Das war eine Weihnachtsfolge, das weiß ich noch. Die ging auch extrem lange für so ein Hörspiel. Also ich war es nicht gewohnt, dass die drei Fragezeichen-Hörspiele so lang gehen. Also für mich war das immer so nach einer halben Stunde oder Dreiviertelstunde aus.
Finde ich auch eine gute Zeit eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Als Kind bin ich dann immer eingeschlafen, so nach einer Folge. Und
nein, schrecklicher Advent war es nicht.
Oh, jetzt.
Ich finde die Audible-App finde ich irgendwie ganz problematisch.
Ja.
Red ruhig ein bisschen, ich höre dir zu, ich suche gerade.
Alles gut. Hast du eigentlich jemals die Special-Folgen von Sinclair eigentlich mal gehört?
Da gibt meinst du die Comedy?
Ja. Oder ja, Alter, mehrmals. Großartig, großartig. Es gibt, ich bin ein großer Fan von Oliver Kalkofe. Und kennst du Oliver Kalkofe?
Weiß nicht, ob du wahrscheinlich kenne ich die Stimme, aber ich kenne den Namen nicht.
Okay.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Gut. Ist auch nicht schlimm. Und der ist nämlich auch ein großer Hörspiel-Nerd und so weiter. Und auch der hat schon ein, zwei Folgen für Sinclair, glaube ich, geschrieben, meine ich. Und dann gab es mal eine Folge, wo er wo er sich selbst gespielt hat und sein Kompagnon, Jürgen Röttgen, glaube ich, heißt er. Die haben so eine Sendung zusammen, die es in echt gibt, die heißt Schläfers, die schlechtesten Filme aller Zeiten, wo die mal so schlecht über schlechte Filme so auf dieser parodistischen Art und Weise ein bisschen über die lästern und ist mal ganz absurd gemacht. Und dies kommt in einer Sinclair-Folge vor. Ich habe den Titel leider vergessen, aber die ist großartig gemacht, weil da passieren dann so Dinge und dann der Oliver Kalkofe, der ist etwas beleibter, etwas fülliger und dann steckt der in so einem, naja, der steckt auf jeden Fall fest und dann wird auf sein Übergewicht dann angespielt. Und das sind so lustige Szenen, die dann passieren, aber auch alle anderen Figuren, also John Sinclair kommt dann vor, natürlich auch Zuko kommt vor, von lustigerweise Zuko hat immer noch keinen Nachnamen. Und all diese Sachen, all diese Personen kommen dann vor und die müssen aber ernst bleiben in dem Augenblick. Und auch die anderen Figuren bleiben dann irgendwie ernst. Das macht so viel Spaß, das zu hören. Also ich muss sagen, wenn ein Hörspiel kreieren, das eine gewisse Ernsthaftigkeit, also eine Ernsthaftigkeit irgendwie darstellt, und dann aber so Sonderfolgen machen, wo sie dann irgendwie was Absurdes machen, wo sie dann albern sind und sich dabei nicht so ernst nehmen. Ich finde, das wirkt auf einen Fan so wie mich immer positiv und ich sage, super, das erst recht. Ich weiß, warum ich dieses Franchise einfach so schön finde, warum ich die Geschichten einfach so toll finde. Ja. Dann, übrigens, hast du dir zufälligerweise eine der Sonderfolgen zu Wayne McClare angehört?
Ah, die mit dem Orient Express habe ich mir das letzte Mal angehört.
Okay, aber auch es gibt mich auch eine Live, es gibt zwei Live-Folgen im Elbenwald, glaube ich, heißen die, wo ich mit dem Macher Paul Burkhardt schon mal drüber geschimpft habe, weil er mich damit nämlich veräppelt hat. Also nicht mich, sondern alle Fans veräppelt hat. Die kann ich dir nämlich auch nur empfehlen, weil in diesen Folgen machen die das alles on stage und müssen live acten. Und da passieren halt auch so lustige Sachen. Dann sind da so diese Sprecher dabei und das Publikum muss dann so ein bisschen, kriegt dann auch so ein, zwei Aufgaben. Und das führt zu Situationskomiken einfach, die großartig sind. Die machen halt Spaß zum Zuhören, weil es geht in einer Folge geht es darum, dass der Franzose Wayne so ein bisschen ja eine Falle stellt und das läuft nicht so, wie es laufen soll. Das ist so großartig gemacht, dass du teilweise Tränen vor Lachen in den Augen hast. Also, wenn du die noch nicht gehört hast, kann ich sie wie ich empfehlen. Ja.
Ich habe nur den Franzosen gehört. Martin Sabel.
Ja.
Ich bin drin.
Ja. Super.
Ich liebe seine Stimme.
Absolut. Und übrigens, Pauls Frau kommt auch vor. Ja, die hat auch kriegt auch
die
eine
Rolle. Darf ja nicht fehlen, die liebe Marie.
Ja, das stimmt. Ah, das sind, ach ja, es ist für alle, die das nicht wissen, ich habe ja kurz am Anfang so angeleuchtet, dass Tanja und ich uns über ein Hörspiel kennengelernt haben und das ist das besagte Hörspiel Wayne McLare. Übrigens,
Ben?
Ja?
Ich glaube, das war dann kein Glück, ich glaube, das war dann irisch.
Yes, ah, sehr schön. Hast du eigentlich das Interview mit ihm gehört und mir?
Ja.
Ah, super. Kann ich euch allen übrigens auch nur empfehlen, wenn ihr mehr über das Hörspiel Wayne McLare erfahren möchtet. Ich durfte vor einiger Zeit mit dem Schöpfer Paul Burkhardt sprechen. Es ist ein fantastisches Interview geworden und da erzählt er auch so ein bisschen, ja, plaudert aus dem Nähkästchen, wo auch dieser Spruch herkommt. Also, ha, das ist großartig. Ich freue mich so sehr drauf, wenn in diesem Jahr die Produktion beginnt für die neuen Folgen und dann hoffentlich vielleicht Ende des Jahres, dass wir dann wissen, wie es weitergeht. Ja. Ach, Hörspiele sind schon mal Schönes.
So, ich habe übrigens die Weihnachtsfolge gefunden.
Ah, super.
Stille Nacht, düstere Nacht.
Die kenne ich tatsächlich nicht.
Die dauert fast 3 Stunden.
Ach du Scheiße.
Ja, okay. Da hat man viel zum Hören. Es war nicht nur der Sprecher von Sherlock Holmes drin, es war sogar der Sprecher von Inspektor Lestrade drinnen.
Geil. Ach ja.
Ich fand das so genial, dass beide Stimmen in derselben Folge vorkamen. Da habe ich mir gedacht, so, das war mir sicherlich mit Absicht, weil die zwei bestimmt super toll harmoniert haben.
Ja, ja. Ach, 3 Stunden, okay, dann habe ich ein bisschen was zu mir. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, na, kann ich sie ja vielleicht nachher zum Essen machen, hören, aber ich glaube, so lange brauche selbst ich nicht zum Kochen. Also.
Ich habe es auch auf 3-mal gehört.
Ja, also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich ein anderes Hörspiel, Flüsterwelten, habe ich auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Tanja, falls du das nicht kennst, Flüsterwelten.
Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe sogar noch in meiner abgespeicherten Liste drinnen, dass ich das hören muss.
Super, definitiv. Das ist, oder Mia Insomnia kann ich dir auch empfehlen. Das kommt auch von Gregor Schmalzried. Auch ein fantastisches Hörspiel. Ja, kann ich allen Leuten übrigens nur empfehlen. Also Mia Insomnia und Flüsterwelten, das sind super Hörspiele, die wie ich den Kopf auf eine gewisse Art und Weise vor einer Herausforderung stellen. Macht aber unfassbar Spaß, das Ganze sich anzuhören. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Scheiße, ich bin selbst in meiner eigenen Euphorie, bin ich davon galoppiert. Super. Worauf wollte ich hinaus? Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Nee, hab's vergessen. Nee, weiß ich tatsächlich nicht mehr. Egal. Ist ja nicht schlimm. Laberfolgen dürfen ja auch mal sein.
Ja.
Liest du aktuell eigentlich ein Buch?
Ich wollte gerade auf die Frage wieder zurückkommen, um dich ein bisschen aus der Bredouille zu holen.
Danke.
Ich habe wieder angefangen, die Uldert-Reihe von Markus Heitz zu lesen, weil ich über das dritte Buch nie hinausgekommen bin. Es gibt insgesamt, Uldert-Universum gibt es, glaube ich, mehr. Aber Uldert, die dunkle Zeit, davon gibt es 6 Bände. Und aktuell bin ich wieder kurz vor Ende. Im Prinzip kenne ich den ersten Teil in- und auswendig. Aber ich liebe den ersten Teil. Das Buch ist auch schon komplett zerlesen. Also der Buchrücken, das ist zum Glück nur ein Taschenbuch, nur unter Anführungszeichen. Der schaut schon sehr wüst aus. Der schaut aber schon ziemlich wüst aus.
Aber ist doch schön, dann sieht man auf jeden Fall, dass du dem Buch die Ehre zuteil werden lassen hast, die dem Buch gebührte. Du hast es gelesen, hast es ausgelesen, absorbiert.
Ja, verinnerlicht.
Genau, schön. Sag mal, kennst du eigentlich die Trolle?
Nein, tatsächlich nicht.
Ah, okay. Auch ein Fantasy-Werk von Christoph Ziegeltrum. Ja, ich glaube, hier ist es so heißt er. Und da, also mit dem Autor durfte ich nämlich auch sprechen. Da konnten mich auch, ich habe schon ein bisschen was gespoilert. Da kommt mich auch demnächst was. Auch. Also es
beschäftigt
auch,
sich mehr mit Fantasy, ich bin begeistert.
Ja. Ja, so langsam, meine Sammlung an Fantasy-Werken wird langsam größer auf jeden Fall. Das ist schon, ich habe da, das ist ja wirklich so, wenn man sich überlegt, ich lese, seit ich lesen kann, logischerweise, und Fantasy-Werke habe ich sehr, sehr stiefmütterlich behandelt. Erst so im hohen Alter bin ich gefühlt süchtig nach Fantasy-Büchern geworden. Und zwar, ich kann nichts mit High-Fantasy anfangen, also Herr der Ringe, ist nicht meins. Ich weiß nicht, warum.
Ist auch okay. Ich habe auch noch kein Herr der Ringe-Buch gelesen.
Ja.
Die Filme, oh ja, ich habe sie gesehen. Aber wenn man mit der Trilogie-Marathon gleich als erstes beschallt wird, setzt das Hirn ziemlich bald aus.
Ja.
Das war meinem ehemaligen Freund zuliebe, weil er es so geliebt hat. Und ich denke mir so, ich werde mich sicherlich auch dafür begeistern können. Aber das funktioniert bei Herr der Ringe so anscheinend nicht. Das sollte, also manche Menschen können das vielleicht. Ich würde es aber für alle Anfänger nicht empfehlen, es mir gleich zu tun.
Ja. Es ist so, also weiß ich nicht. Ich habe auch so bestimmte Werke, die ziehen mich nicht an. Es gibt ja Leute auch, die jetzt, wie heißt diese andere große Fantasy-Reihe, die auf Netflix vor einigen Jahren so ganz alle Rekorde gebrochen hat. Wie hieß die nochmal?
Du meinst jetzt aber nicht Stranger Things, oder?
Nee. Wie heißt die? Mit den Drachen. Super, das ist eine schöne Bezeichnung für Fantasy mit Drachen.
Ja, keine Ahnung, meinst du Game of Thrones?
Danke, Game of Thrones, richtig, danke.
Das war Amazon.
Ah, Amazon, okay. Das ist auch so eine Serie, kann ich nichts mit anfangen. Hat mich nicht irgendwie in den Bann gezogen, aber die Leute sagen, ja, muss man unbedingt gucken. Aber das haut für mich so ins gleiche Horn rein wie Herr der Ringe. Das ist zu.
Muss ich wiederum sagen, Game of Thrones hat es geschafft, mich mehr zu fesseln als Herr der Ringe.
Okay.
Habe ich auch das erste Buch gelesen. Zwecks Zeitmangel habe ich die anderen nicht gelesen. Vor allem, als ich dann gehört habe, dass er das vermutlich nie zu Ende schreiben wird, werde ich mir das vermutlich ersparen, weil wenn ich etwas nicht leiden kann, ist dann Serien, die nicht abgeschlossen sind. Er hat ja auch schon ein gewisses Alter. Es ist schade drum, weil ich denke mir auch, so für ihn so ein unfertiges Meisterwerk ist wenig befriedigend. Und ich weiß jetzt nicht, ob es böses Gemunkel ist, ob es gerechtfertigtes Gemunkel ist, aber sie sagen alle, wenn es dann irgendwann einmal fertig geschrieben sein sollte, hat das höchstwahrscheinlich nicht er selber gemacht.
Oder so, ja. Durchaus möglich.
Aber ja, es wäre mir prinzipiell egal, weil es steht ja ein Grundkonzept von dem, was drinnen stehen sollte.
Ja.
Und wenn es dann tatsächlich mal abgeschlossen ist, ganz egal, ob es er geschrieben hat oder nicht, dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal hinsetzen und werde es nochmal anfangen zu lesen und auch fertig lesen. Erstens, um es zu würdigen, und zweitens, weil ich wissen will, wie halt das tatsächliche Ende aussehen sollte, weil das Ende in der Serie war absoluter Schrott.
Ja, kann ich nicht zu sagen.
Im Prinzip ist alles, was wie es begonnen hat, endet wieder dort, wo ich mir so denke, und was war jetzt der Sinn der Sache?
Okay, wow, das ist ja natürlich, schön.
Ich meine, es hat sich natürlich vieles trotzdem verändert, aber ich sag's mal, einer der Protagonisten, er geht von der Mauer, du denkst dir so die ganze Zeit, ja, jetzt kommt er da endlich aus diesem Bastard-Schema raus, endlich kann er was Großes werden, und dann geht er wieder zurück auf die Mauer. Und ich dachte mir so, ist das dein Ernst? Das kann nicht euer Ernst gewesen sein.
Ja, da gibt es so einen schönen Spruch, der Bauer frisst nur das, was er kennt, oder irgendwie so. Ja, vielleicht
Ja, das will ich ja doch nicht hoffen.
Nee. Aber gut. Nee, ansonsten, ich überlege gerade. Also, ich finde ja eigentlich auch eher so Dark Fantasy zum Beispiel, finde ich spannender. Weil dieses, also so ja, also wenn es ein bisschen düsterner ist, wenn es ein bisschen mehr was mit einem macht, das finde ich eher so, finde ich eher spannender. Und
da so fällt anderes. Was für dich darunter?
Ja, ich überlege gerade, welches Werk ich denn da jetzt kenne. Also genau, tatsächlich so Werke, wo so ein bisschen eher mit Zombies, Vampire, Dämonen und sowas. Das ist tatsächlich eher das, was so.
Also weil, sind wir.
Ja, tatsächlich so Zwerge, Trolle und so weiter. Ich glaube, dass ich durch meine Videospielzeit mit WoW da einfach ziemlich versaut worden bin, was eine Übersättigung hat einfach stattgefunden, was Zwerge, Trolle und sowas anbetrifft. Und ich mich dann, ja, ich habe so eine ganz absurde Mischung im Kopf aus Asterix, so Druiden und so weiter, und durch das Videospiel World of Warcraft, Zwerge und alle anderen, das macht in meinem Kopf eine ganz eigenartige Mischung.
Ja, du brauchst einfach das richtige Fantasy-Buch, um dich da rauszuholen.
Das stimmt. Also, ja.
Wobei ich sagen muss, eigentlich, was du gerade beschrieben hast, ich würde tatsächlich die Uldad-Reihe empfehlen.
Okay, vielleicht muss ich das mal aufschreiben.
Das hat tatsächlich wenig mit Herr der Ringe gemeinsam. Es ist, glaube ich, auch kein High-Fantasy. Nein, ich glaube nicht, dass das da drunter fällt.
Okay, ich habe es mal aufgeschrieben. Das ist ja,
also zumindest bis dorthin, wo ich es gelesen habe, hatte ich weder einen Zwerg noch einen Elf.
Sehr schön, sehr schön. Ja, was ich auch immer ganz toll finde, ist, wenn, also ich finde auch so eine gewisse Magie oder ähnliches, finde ich ganz, ganz interessant, wenn die irgendwie stattfindet. Ich habe zum Beispiel von einer anderen Freundin, die hat mir, zu Weihnachten hat sie mir ein Fantasy-Werk geschenkt. Von Roman, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen hieß, da geht es ein bisschen darum, dass die Hauptfigur hat hat mehr magische Kräfte oder Magie existiert eigentlich überall und dann gab es irgendwie einen Kampf und dieser Kampf hat für die Hauptfigur gefühlt nur ein Jahr gedauert, aber in Wirklichkeit sind 100 Jahre vergangen. Er kommt dann hin und all die Erkannte sind dann nicht mehr am Leben. Heißt irgendwie Der letzte Paladin, heißt das Buch. Und ja, er merkt halt einfach, dass er ziemlich stark ist, obwohl er nicht seine komplette Kraft hat. Und der hat noch so eine alte, greift auf eine alte Kraft noch zurück, die in der jetzigen Welt einfach niemand mehr kennt. Und da ergeben sich dann auch so ein paar absurde Situationen. Und das finde ich halt was irgendwie, finde ich so ein bisschen spannend daran. Ich mag manchmal auch so Charaktere, die einfach absolut die Besten der Besten sind und dann irgendwelche Abenteuer erleben. Das finde ich auch so ganz, ganz charmant. Ich glaube, das sind so eher so diese Fantasy-Werke, wo du nicht drüber nachdenkst. Ich glaube, das ist manchmal so, was mir auch so gefällt, wenn ich jetzt drüber nachdenke.
Danke. Ja. Kann ich dir tatsächlich noch etwas empfehlen? Das fand ich auch mega gut und das hätte ich ohne Markus auch wahrscheinlich nicht kennengelernt. von Peter van Brett, das Lied der Dunkelheit, beziehungsweise generell den Dämonenzyklus.
Okay, das klingt gut. Lied der Dunkelheit. Dämonen.
Ich weiß allerdings nicht aktuell, wie weit diese Reihe geht, weil irgendwann hat die deutsche Übersetzung ziemlich lange gedauert und dann sind wir ein bisschen rausgekommen und ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir in der Geschichte gerade stehen.
Ja. Oh, was mir jetzt gerade noch einfällt, man kann Werke so von Lovecraft, die muss man eher ins Fantastische, eher in die Horror-Segment so packen. Aber das sind auch solche Sachen so, wenn man solche Elemente hat in Fantasy-Romanen, Geschichten, finde ich das auch ganz spannend. Wenn du so dieses absurd Übernatürliche hast, das finde ich, also mit so diesen Rome-Testi, also dieses Romantische in Büchern, in Fantasy-Werken, das
Romantasy.
Ja, da kannst du mich mit jagen. Das ist gar nicht so meins, weil ich da einfach Ich habe keinen Bezug dazu. Das ist so. Nee, das ist.
Ich verstehe es leider. Ich verstehe es, ja.
Also, ja.
Wenn es Love Story drin vorkommt, dann ist es so, dann ist es okay. Aber was ich nicht leiden kann, ist, wenn es von Anfang bis Ende um nichts anderes geht und alles andere nur Nebencontent ist. Also ich habe dann doch lieber gerne ein bisschen Tiefe in der Geschichte.
Ja, absolut. Ich habe eins meiner letzteren, was ich Anfang letzten Jahres tatsächlich gelesen habe, da kommt so eine romantische Geschichte, die wird dann so aufgespannt, die entwickelt sich dann auch so. Das ist auch okay. Man merkt, dass die Autorin einen starken Fokus auf diese Romanze da dann legen möchte. Das passt auch. Aber manchmal stört mich das halt so ein Lesefluss, wenn ich einfach denke, ich will jetzt eigentlich wissen, wie es um die Karten geht. Ich will wissen, wie es um diesen Aspekt geht. Ich will wissen, wie es da weitergeht. Und ich will wissen, ob die Figur jetzt dieses, jenes, welches erlebt. Aber ich will jetzt nicht wissen, wie die Hand von dem Typen sich auf ihrem Körper angefühlt hat oder umgedreht. Das ist für mich persönlich als Lesender so ein bisschen, ich denke, ha, okay, ja, ich kann verstehen, dass das gerade irgendwie für die Autorin wichtig war. Ich kann verstehen, dass das manche Leute toll finden. Aber dann hatte diese ganze Liebesgeschichte, die hat fast ein halbes Kapitel eingenommen. Und davor sind wichtige Dinge haben stattgefunden. Die Frau wurde gekidnappt. Und dann passiert das auf einmal. Das passte auch alles vom Ablauf hin. Aber warum hättest du das nicht ganz zum Schluss machen können, so nach dem Motto, und sie lebten bis an ihr Lebensende glücklich, happy zusammen und ja, aber manchmal muss das sein. Ist auch in Serien, denke ich mir das so, tut das jetzt Not? Aber ja, ist halt ein manchmal. Manchmal entscheiden sich AutorInnen für bestimmte Dinge, wo ich mich dann so frage, ja. Oh, das habe ich, da muss ich auch noch eine Story erzählen. Und zwar, ich habe einen Thriller vor Ewigkeiten gelesen. Das war der schlechteste Thriller überhaupt, den ich je gelesen habe. Er begann mit einem richtig guten Plot. So ein Typ, der sich überlegt, er hat so die Schnauze voll auf vieles und ja, möchte dann etwas verändern. Geht dann in so eine Situation rein und die Situation eskaliert etwas und er bringt dann halt jemanden aus Versehen um. So, er denkt dann, Welt geht unter und so weiter, steht dann vor Gericht und so weiter, stellt sich heraus, es war definitiv nicht seine Schuld und man kann ihm auch keinen fahrlässigen Tod, fahrlässige Tötung irgendwie unterstellen, sondern es ist einfach, dass es durch so viele unglückliche Umstände passiert, er hätte das gar nicht verhindern können. Denn was ist passiert? Er ist irgendwo reingelaufen, in ein Geschäft. Ja, die Kellnerin hat etwas fallen lassen, er hat sich erschreckt und ist dann, so in der Geschichte beschrieben, ist dann rücklings gegen ein Bücherregal geknallt. Das Bücherregal ist auf ein Kind draufgefallen und das Kind ist gestorben dadurch. So, also ganz einfach gesagt, das ist sehr flott. Ziemlich blöd und
ja. Final Destination lässt grüßen.
Genau. Und ja, er hat dann gedacht, dass er Gewissensbisse dann irgendwie bekäme und so weiter und dann merkte er dann, dass in der Nacht er die ganze Zeit über den Tod nachgedacht hat. Und er stand dann irgendwie morgens auf und es entwickelt sich von ihm so eine richtige Besessenheit gegenüber dem Tod. Und er wollte mehr über den Tod herausfinden und so weiter, hat seinen Job gekündigt, ist dann auf den Friedhof gegangen, also Friedhofsgärtner, hat dann Praktikum angefangen und Friedhofsgärtner. Also hat er wenig so halb nur mit dem Tod zu tun und hat sich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Das ging über Monate, wurde das so beschrieben, was er dann gemacht hat. Kein Mord, gar nichts begangen, keine Polizei, nichts ist da gewesen. Und man merkte irgendwie, wirkte der Thriller am Anfang also ein bisschen langatmig. Also der entwickelte sich langatmig und dann kam dieser Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das könnte gut werden, weil zum Thriller die Person fing dann an, auch zu morden, hat dann Spaß entwickelt daran und wollte Leute weiter umbringen. Weil irgendjemand hat ihn beleidigt und dann hat er der Person einen Stein an den Kopf geworfen. Die Person ist gestorben, er hatte seine Besessenheit für den Tod da, hat sich damit näher auseinandergesetzt und wollte immer mehr und wollte die Menschen auf immer besondere Art und Weise umbringen, weil er einfach den Tod verstehen wollte. So, entwickelte sich so die ersten 300 Seiten, entwickelt sich das Ganze richtig gut. Höhepunkte auch dann, Showdown hätte etliche Leute mittlerweile schon mit Jordan geschickt und die Polizei hat noch nicht so wie ich verstanden, was das Muster dahinter ist, weil war kein Muster. Er war einfach nur jemand, der sich für den Tote interessiert. Und ja, dann auf einmal kam eine andere Person dazu. Und zwar eine Frau kam dazu. Das ist, Geschlecht ist eigentlich jetzt irrelevant, aber in dem Fall, ja, diese Frau, naja, was soll man sagen, die hatte die ähnliche Leidenschaft wie er. Sie war aber schon etwas, war etwas weiter. Sie hat schon in der Vergangenheit Leute schon umgebracht. Ganz klischeehaft hat sie Leute mit verschiedenen Giften umgebracht. Die beiden haben sich dann irgendwann als Opfer ausgesucht. Aber die wussten logischerweise nicht, dass die beiden halt auch Mörder sind. So. Und dann versuchte der eine, er versuchte, sie zu entführen und sie halt ihn. Stellten dann irgendwie beide sich gegenseitig Fallen und merkten, dass das Ganze ziemlich absurd dann irgendwie wurde. Und dann, ja, enttaten sie sich gegenseitig und stellten fest, beide haben die gleiche Leidenschaft. Dann haben sie das sich dann so ein bisschen, ja, sind sie näher aneinander, haben darüber sich unterhalten, über verschiedene Todesmöglichkeiten, Arten und so weiter. Das war alles so 20 Seiten war das Ganze lang. Und irgendwann hat der Autor dann beschrieben, sie haben dann viele weitere Leute umgebracht und so weiter und sind so in Bonnie und Clyde-Manier von der Polizei abgehauen. Ja, und sie verliebten sich ineinander. Und dann wurde in epischer Bandbreite wirklich vorher auf 250 Seiten wurde die Geschichte von ihm wurde erzählt, von so tragischen Sachen, wie Leute umgebracht hat. Von ihr wurden dann so Sachen beschrieben. Und dann wurde wirklich für 150 Seiten wurde in fast jedem Satz wurde irgendwas darüber gesprochen, wie die beiden gut zusammenarbeiten, wo die Liebesgeschichte wurde erzählt. Der ganze Plot drehte sich nur noch um die beiden als Liebespärchen. Dass sie dann, wenn sie dann jemanden umgebracht haben, Händchen halten, vom Tatort spaziert sind, wenn sie dann eine Leiche lieben, dann haben sie sich über die Leiche rübergebeugt, geküsst oder gemeinsam die Leiche dann abgestochen und solche absurden Dinge. Und du dachtest dir, was? Wie? Was? Das war so anstrengend, dass.
Ja, it escalated quickly.
Oh! Ich dachte mir dann auch, nee, das brauchst du nicht dann zu Ende führen. Dann gab es noch weiter, glaube ich, 600 Seiten irgendwie gehabt. Ja, und dann war der Roman und die Geschichte war dann irgendwann vorbei auch. Und die ging zum Ende hin so langweilig aus, dass ich mir gedacht habe, warum hast du dir diese ganzen, das waren 600 Seiten, 590 Seiten das angetan. Also, diese romantische Liebespassage hat den halben Roman eingenommen. Ja. Für mich einfach hat es nicht dazugehört. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es einen weiteren Teil von dem Thriller gegeben hat. Ich bin auf jeden Fall kein Fan davon geworden.
Hast du jetzt nicht extra nachgeschaut, dass du diese Liebesgeschichte weiterverfolgen kannst?
Nein, definitiv nicht.
Schade.
Ja. Wie ja vielleicht alle wissen, ich in meiner Wohnung sind nur Liebesromane. Mein ganzes Bücherregal besteht nur aus rosa-roten klassischen Liebesromanen. Also
ich hätte dich jetzt eher in die Darkromance-Sparte hineingeschoben.
Danke. Ja. Ich glaube, das, was man nicht bei mir findet, sind man findet bei mir eher nur dunkle Bücher. Ja.
War ja auch dein Spitzname.
Richtig. Ach, schön.
Und Paul liebt ihn.
Ja.
Er spricht das immer so mit inbrünstiger Begeisterung aus. Einer nicht nachzuahmenden.
Ja. Ich bin übrigens gestern wieder an dem damaligen Treffpunkt vorbeigelaufen, wo wir beide uns getroffen haben. Ich vergesse immer noch seinen Namen. Wie hieß er eigentlich noch, der Dritte im Bunde?
Henning.
Ich weiß nicht, warum ich Hennings Namen vergesse.
Weiß ich auch nicht. Also, nee. Er ist der einzige Mensch mit dem Namen, den ich kenne und ich finde ihn irgendwie schön.
Ja, stimmt. Aber da bin ich halt gestern, durch Zufall bin ich da vorbeigefahren und musste halt auch wieder schmunzeln.
Ja. Na gut, du lebst ja jetzt fast mitten im Geschehen.
Richtig, richtig, richtig. Und es ist absurd, wie nah das jetzt ist. Also, ja. Ach, schön. Das ist... Ich vermisse auf jeden Fall auch dieses Live-Hörspiel. Das ist, müsste es mehr geben.
Die Pre-Hearings oder was?
Ja, oh, das war richtig, war eine richtig schöne Situation, schönes Erlebnis damals. Aber hat Paul ja in seinem Interview auch gesagt, dass es einfach zu kostenintensiv ist.
Ja, das ist am Anfang immer sehr nett, wenn etwas startet, weil da ist der Kreis sehr klein.
Ja.
Da geht das noch, aber sobald das ein gewisses Maß an Popularität erreicht hat, so wie das jetzt mit Wayne McClare geworden ist, und es ist ja nicht nur Wayne McClare, das war ja, was wir gehört haben, war ja Twilight Mysteries von ihm. Was macht er nicht noch alles? Wie heißt diese Reihe? Die letzten Helden, oder?
Ja, und Offenbarung 23 hat er jetzt.
Offenbarung 23.
Ja, der hat so viel, der arbeitet ja auch mit Holy zusammen, also das ist gefühlt ist Paul Burkhardt, was Hörspiele anbetrifft, irgendwie ein Tausendsasser.
Ja.
Aber er hat ja auch das Talent dazu. Er kann schreiben, er kann sprechen.
Stimmt.
Und er hat Ahnung vom Sounddesign, von diesem ganzen Kram. Also, das ist so. Ich habe vor einigen Wochen mit einer Autorin mal sprechen dürfen, die zum Beispiel Designerin für die Buchcover ist. Was ich auch eine coole Sache finde, wenn man sich überlegt, Autoren oder AutorInnen schreiben ihre Werke, aber dann später lassen sie alles andere dann andere machen. Und bei ihr ist es so, die kann diese ganzen Werke, kann ja auch den Buchsatz und all das, kann sie selbst machen. Finde ich immer toll, wenn Menschen in einem Bereich mehrere Sachen können.
Ja. Ja. Je mehr man sich selber aneignet, desto weniger ist man abhängig.
Yes.
Ist immer schön und gut, wenn man andere in ihrer Arbeit unterstützen kann und auch ein bisschen was auslagern kann. Aber ich sage, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so drin ist in der Branche, erspart man sich dadurch auch vieles.
Ja, definitiv. Auch viel Ärger im Endeffekt. Und das ist schon, ja, ach, schon schön. Ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze rund um Wayne McClare, wie sich das noch verändern wird, was noch dazu kommt, ob es vielleicht ja irgendwann auch vielleicht eine Serie dazu geben würde. Also aus der Hörspielserie wird eine echte Serie.
Ich glaube, da habe ich es lieber weiterhin als Hörspiel.
Ich glaube,
wenn man der eigenen Fantasie ein bisschen mehr Raum geben kann.
Ja, gut, okay.
Weil ich wette, wenn du 15 verschiedene Leute fragen würdest, wie sie sich die Charaktere vorstellen, kommen 15 unterschiedliche Charaktere dabei raus.
Ja, okay, gut, du hast gewonnen. Ja,
Und da will ich nicht etwas vorgesetzt bekommen von jemandem, der sagt, so hat das auszusehen. Auch wenn Paul da natürlich Mitspracherecht haben würde, wie die Charaktere auszusehen haben, man hat doch so ein bisschen so sein eigenes Ideal vor Augen.
Absolut, wenn ich überlege, als Wien, ja, stimmt, wie allein der Franzose aussieht, wie ich mir auch Wayne an sich vorstelle. Es gibt ja auch ein, zwei Bilder, so halbe Bilder auf einen der allerersten, ich meine, Covers. Da sind, glaube ich, auch so ein erstes Artwork zu sehen.
Mhm.
Und es gibt so ein paar Figuren einfach. Ja, das stimmt. Da glaube ich, dass meine Fantasie anders dann wäre. Und dann werde ich, glaube ich, enttäuscht. Ja. Ja.
Lass mich raten.
Xavier.
Isabelle?
Ja? Ja, genau das, genau das. Stimmt, du kennst mich so gut. Ja. Aber das ist, ich finde, als ich zum allerersten Mal ihre Stimme in echt gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben. Nein, eine super, super liebe Frau, aber ich habe mir die, in meinem Kopf passte Stimme und Aussehen einfach der echten Person einfach nicht zusammen. Ja? Ist ja meistens so. Aber das, ja.
Das hatte ich bei Henri.
Ja, okay, ja. Stimmt.
Vor allem, er klingt ja so unglaublich jung.
Ja.
Ich meine, er ist jetzt nicht alt, aber er ist halt älter, als ich ihn eingeschätzt hätte.
Ja, definitiv.
Also die Stimme ist extrem jung geblieben.
Ja. Der hat einfach wenig geraucht in seinem Leben. Wenig geraucht, wenig gesoffen.
Gott sei Dank, sonst würden wir diese fantastische Stimme nicht so hören, wie sie jetzt existiert.
Absolut. Ich mag dieses absolut klischeehafte, französisch arrogante einfach dran. Das ist so fantastisch, diese Stimme. Es macht Spaß einfach. Also, ja. Er hat ja auch diesen ganz speziellen Singsang in seiner Stimme. Also,
ja. Der hat einfach was, ich kann es nicht beschreiben. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich den höre.
Ja, kann ich verstehen. Alles.
Von der angenehmen Sorte. Ja.
Ach ja, es gibt schon. Ich finde generell eigentlich alle Stimmen finde ich toll. Ich finde auch die von den Mechanisten, der oberste Mechanist.
Ja.
Ich finde seine Stimme, diese richtig tiefe Stimme, dieses, wie
vom,
ich.
Vom Vater Solomon meinst du?
Ja, ist. Genau, ja. Das ist. Der hat eine richtig großartige Stimme. Oder ich finde auch vom Aiden Quinn. Ich finde Aidens Stimme. Erst war ich ein bisschen, habe ich ein bisschen gefremdet mit der Stimme, weil ich mir gedacht habe, ein Revolverheld kriegt so eine leicht fiepsige Stimme. Ich find Aiden,
findest du den fiepsig?
Ein bisschen. Der
ich finde den eigentlich ziemlich rauchig.
Echt? Ich weiß nicht. Der hat ja. Bisschen so einen kleinen Ton einfach drin, der ein bisschen mehr in den ersten Folgen war ich irritiert. Aber später habe ich die Stimme wirklich geschätzt, also wie ich lieben gelernt, weil sie passt einfach zu Aiden Quinn. Sie passt dazu, sie passt zu Wayne, also Powell spricht Wayne richtig gut, dieses richtig arrogante, überzogene und dann dieses unfassbar charmante, wo du einfach denkst, klar, dem nimmst du alles ab, dem gibst du dein letztes Geld und was der für ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, das ist großartig. Und dann passt natürlich Aiden Quinn da irgendwie hin, so der von sich überzeugt, dass er ist der beste Revolverheld der Welt, sein Ziel trifft er immer. Was passiert in den ersten Folgen? Wen schafft er nicht zu erschießen? Mhm. Also schon, ja. Aber ich finde auch Molly, finde ich, hat eine tolle Stimme.
Ja, Paul hat ja mal erwähnt, er wollte für Molly tatsächlich schon immer so eine Synchronstimme haben, die halt ein bisschen nach Molly Weasley klingt und hat da absolut die richtige gefunden.
Ja, stimmt. Kennt man eigentlich, weißt du eigentlich, ob man ihre Stimme irgendwo anders schon herkennt?
Ja, ich habe, seit ich sie in Wayne McClare gehört habe, habe ich sie immer wieder gehört.
Oh, okay.
Teilweise in Nebenrollen, glaub sogar mal in einer Hauptrolle. Frag mich jetzt bitte nicht, das ist alles schon wieder Jahre her. Und okay. Das sind halt immer so Sachen, die ich so nebenbei gefunden habe und absolut zufällig einfach. Und mir so dachte, oh, die kenne ich ja.
Ja.
Ist dann immer wieder schön, wenn ich sowas bemerke.
Definitiv.
Und ich muss auch sagen, dass mit die Hörspiele von Paul irgendwie so beigebracht haben, tatsächlich ein bisschen mehr auf Stimmen auch zu achten. Ja. Also ich bin jetzt nicht perfekt und ich erkenne nicht jeden, wenn er spricht. Aber ich bin schon verdammt gut darin, plötzlich rauszuhören, so, oh warte, den kenne ich daher. Also ja. Es gibt, auf YouTube gibt es die Datteltäter. Die machen regelmäßig Videos zu Synchronsprechern in verschiedenen Kategorien, sei es jetzt Manga, Bösewicht, Fantasy, Science Fiction, alles einfach. Kann man sich mal anschauen, einfach die Augen schließen und zuhören und dann merkt man so, ah warte, der spricht das und dann fällt einem so, der spricht aber auch das und das.
Ja.
Das ist herrlich, ich liebe das. Also ich feiere jedes Synchronsprecher-Datteltäter-Video.
Ja. Absolut.
Weil dann sieht man auch endlich mal die Gesichter hinter den Stimmen und das ist heutzutage wichtiger denn je.
Ja, definitiv. Und ich bin so froh, dass es diese Menschen noch gibt, die das noch machen und die mit ihrer Stimme die Fantasie einfach anregen. Und du kannst noch so ein guter Autor, eine Autorin sein, wenn du nicht gerade ein Buch geschrieben hast, sondern du ein Hörspiel schreibst, dann brauchst du auch die passenden Stimmen dafür. Und also das ist so beeindruckend, was es für Leute gibt, wie die mit ihrer Stimme eine Atmosphäre auch schaffen. Ich zum Beispiel, ich bin ein großer Freund von der deutschen Stimme von Sanji aus One Piece.
Oh ja.
Für alle, die das nicht wissen, was das ist, One Piece ist eine gezeichnete Serie, animierte Serie, und die Synchronstimme von einer der Hauptfiguren, die hat so eine tolle, angenehme deutsche Stimme, und der Synchronsprecher ist so ein sympathischer Mensch. Also, es ist schon toll, und auch generell finde ich, alle Stimmen machen einen fantastischen Job. Es ist so eine unfassbare Arbeit, die diese Menschen dann investieren müssen, weil jeder von uns kann seine Stimme höher oder tiefer machen. Aber ich glaube, die wenigsten von uns, behaupte ich einfach mal, schaffen es, kontinuierlich alles, jede Emotion in einer anderen, auf einer anderen Stimmlage zu machen, was nicht sie selbst sind. Und das ist so beeindruckend, was die da machen müssen, weil die müssen in ihrem Kopf ja eine ganz andere Figur sein. Die müssen diese Figur leben. Und das ist so. Ich habe einen großen Respekt vor diesem ganzen Genre. Und deswegen hoffe ich, dass diese, das, was Netflix da aktuell vorhat, hast du das mitbekommen?
Ja, natürlich.
Ich hoffe, dass die Synchronsprecher und SynchronsprecherInnen ihr Recht durchsetzen können und dass die Lobby groß genug ist, stark genug ist, dass Netflix nicht damit in Deutschland nicht durchkommt oder generell das rausnimmt. Für alle, die das nicht wissen oder das nicht mitbekommen haben, Netflix, der Streaming-Anbieter, hat eine Vertragsklausel eingefügt, die es Netflix erlaubt, dass die Synchronsprecher deren Stimme für KIs verwenden. Und zwar, die Besonderheit darin ist, die Synchronsprecher bekommen dafür kein extra Geld, sondern wenn du ein Synchronsprecher bist, gibst du deine Stimme für dieses KI-Training kostenlos an Netflix ab, für alle zukünftigen Sachen, die es gibt. Und die Synchronsprecher, die Branche ist zu Recht extrem empört darüber, und sagt auf keinen Fall, weil damit machen sie sich im Endeffekt arbeitslos. Und das ist total absurd, weil man weiß ja auch nicht, was mit den Stimmen im Endeffekt dann irgendwann angestellt ist. Wir wissen das jetzt schon durch die vielen KI-Möglichkeiten, die es gibt, dass du mit Stimmen, ja, die nicht deine eigene sind, illegales Zeug anstellen kannst. Und ja, die jetzt haben eine große Gruppe an Menschen, also große Branche der deutschen Synchronsprecher, haben gesagt, wir werden diesen Vertrag nicht unterschreiben. Und Netflix macht einen jetzt aktuell auf bockig. Da habe ich jetzt eine neue Eskalation irgendwie dazu mitbekommen. Netflix sagt, gut, wenn ihr das nicht unterschreibt, ganz ehrlich, dann werden alle Serien, die jetzt in Deutschland rauskommen, auch die aktuellen, mit deutschen Synchronen, mit Texten einfach laufen. Und das ist nicht unser Problem, sagt der Konzern. Wenn ihr das nicht nach unseren Bedingungen macht, dann kriegt ihr einfach kein Geld. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Menschen, die damit ihren Lebensunterhalt finanzieren, jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen und sagen, wir können auf der einen Seite unsere Stimme, unsere Rechte verkaufen, mit absolut unkalkulierbaren Risiken. Und auf der anderen Seite, wenn wir das nicht machen, sondern auf unsere Rechte pochen, dann kann es sein, dass wir bald kein Geld mehr haben und dass wir uns was ganz anderes suchen, dass das in Existenzen sind davon bedroht. Und das finde ich so pervers und widerwärtig, was Netflix sich da aktuell rausnimmt. Und meiner Meinung nach sollte jeder und jede seinen Netflix-Account kündigen, der die gute deutsche Synchronisation schätzt. Ich habe eh keine Streaming-Dienste, deswegen ist es bei mir leichter gesagt. Aber ja, ist schon alles ein bisschen merkwürdig, was aktuell läuft. Nicht wahr?
Jo. Und da muss ich wirklich sagen, Chapeau an Crunchyroll. Also die haben definitiv gesagt, nö.
Yes.
Bei der Scheiße machen wir nicht mit.
Genau.
Wir sind KI-frei. Und ich hoffe, sie bleiben es auch und werden nicht durch irgendwelche Situationen dazu gezwungen, auch auf sowas zurückgreifen zu müssen.
Ja. Ja, es gab ja da letztens doch diesen Skandal. Hast du das mitbekommen bei Crunchyroll?
Nein.
Für ganz kurze Erklärung, Crunchyroll ist ein Streaming-Anbieter, der sich ausschließlich auf Anime-Serien spezialisiert hat. Und da gab es vor, wann war das jetzt, vor einem Monat? Weniger als einem Monat gab es einen kleinen Skandal. Es ist eine Übersetzung, eine deutsche Übersetzung einer Serie aufgetaucht. Und zwar in dem Fall war das One Punch Man, die aktuelle Staffel. Und da wurde, stand ein Prompt, also da stand das, was bei einer KI kommt, das stand in der offiziellen Folge, die offiziell rausgegangen ist, ist das aufgetaucht. Und Crunchyroll hat versichert, dass hier eigentlich keine KI für die Synchronarbeit, in welcher Form auch immer, ob es auch schriftlich auf die Übersetzung ist, das verwenden. Und dabei kam dann raus, ja, wurde wohl verwendet. Crunchyroll hat sich entschuldigt, hat erklärt, das war wohl irgendwie interner Test. Aber ja, das hat auch die Community auch nicht so erfreut.
Ja, interner Test, das klingt halt auch schon nicht mehr so fein.
Nein, richtig. Es ist, die Büchse der Pandora ist geöffnet worden. Wir kommen an dieser Technologie, glaube ich, nicht vorbei. Ich hoffe, dass die ganzen wunderbaren Menschen, die Hörspiele, Hörbücher, die Bücher schreiben können, die Filme synchronisieren und all diese Serien synchronisieren. Ich hoffe, dass diese sich lang genug und ausdauernd genug gegen diese Technologie positionieren können und dass tatsächlich puristische, menschliche Sachen, dass die eher statt der Dinge bleiben und dass diese KI-Sache, dass das eher so eine Low-Budget-Sache vielleicht wird, dass man das verwenden kann, wenn es für Sprachen vielleicht keine Übersetzung gibt oder aber es irgendwie, keine Ahnung, ich wüsste nicht mal, warum man das verwenden sollte. Also
oder jetzt wie auch in dem Beispiel von Crunchyroll, nicht nur die Synchronsprecher, sondern auch die Übersetzer.
Ja. Ja, nee, ich will.
Ich weiß schon, dass deutsche Übersetzung meistens immer ein bisschen belächelt wird. Aber es ist nun mal, wie es ist.
Ja.
Wir sind deutschsprachige Menschen. Wir sind mit Deutsch aufgewachsen. Du kannst von einigen Altersgruppen auch nicht verlangen, dass sie perfekt Englisch können, damit sie die Serien dann im Original schauen können. Die brauchen halt noch ihre deutsche Synchron und deutsche Synchron muss halt übersetzt werden.
Ja. Und ganz so ehrlich,
mies es halt auch manchmal sein. Stimmt. Sollte.
Ja, aber auch manche deutschen Synchronisationen sind auf so einem hohen Niveau, sind
natürlich,
so
natürlich.
Unfassbar
nein, gut. Nein, deutsche Synchronisation ist nicht immer nur Murks. Ich sage nur, sie wird halt gerne mal belächelt.
Ja, stimmt. Aber es ist meistens von den Leuten belächelt, glaube ich, die wenig Ahnung haben oder die dann vielleicht einzelne, also diese Cherrypicker sind, die dann die einzelnen Sachen sich raussuchen und sagen, das ist schlecht und das ist stellvertretend für alles. Weil ich schaue mir bestimmte Serien halt auch oder Filme gerne auf Deutsch an. Ich will mir einfach dann einen Film angucken, weil ich einfach finde, die Stimme passt einfach gut. Dietmar Wunder, heißt er Dietmar Wunder? Dietmar Wunderlich, Dietmar Wunder, oder?
Dietmar Wunder.
Dietmar Wunder. Der ist für mich James Bond. Der hat die deutsche Stimme von James Bond so gut dargestellt. Ich mag seine Stimme. Wenn ich seine Stimme höre, denke ich an den neuen, in Anführungszeichen, James Bond. Und das passt. Oder auch andere Stimmen einfach, die sind so bedeutend geworden für manche Figuren. Finde ich top. Also, da will ich mir nichts anderes vorstellen. Wenn man dann mal die Originalstimme hört, also von dem Menschen, der das geschauspielert hat, dann denkst du dir manchmal auch, ha, ich finde die deutsche Stimme ein bisschen besser.
Ja.
Das ist so. Wo habe ich das jetzt letztens noch gehört? Was habe ich denn jetzt gesehen? Irgendeine Serie habe ich auch angefangen zu sehen und dann, Detective Murdoch oder sowas heißt die, oder Murdoch, irgendwas mit Murdoch. Die deutsche Synchronstimme ist fantastisch. Die Originalstimme, ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe damit gefremdet. Ich habe gesagt, hätte ich das mit der Stimme gehört, mit der Originalstimme. Ich glaube, ich hätte die Serie nicht so gefeiert. Das ist, ja.
Ich habe das tatsächlich bei Supernatural mit den zwei Protagonisten, mit Dean und mit Sam so. Ich habe mir ihre Originalstimmen angehört, also von Jensen und von Jared. Insgesamt sind die Stimmen besser, weil sie viel tiefer sind. Also es klingt tatsächlich im Deutschen so, als würden die zwei irgendwie niemals aus der Pubertät rauskommen. Ohne sie jetzt runtermachen zu wollen, weil ich, habe ich es jetzt noch richtig im Kopf? Ich glaube, Dean Winchester wird von Julian Hashish gesprochen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, lass mich das kurz nachschauen.
Mach das.
Ich mag die Stimme auch sehr, sehr gerne, aber es ist halt ein meilenweiter Unterschied zur Originalstimme. Nur das Problem ist, ich kann es mir auf Englisch nicht anhören, nicht weil ich es grundsätzlich nicht verstehe, aber Jensen verschluckt gefühlt jedes zweite Wort.
I. Ja, okay, ich verstehe.
Es ist, im Englischen macht es wahrscheinlich Sinn und ist es auch nicht notwendig, aber für mich als Nicht-Native-Speakerin, vor allem dieses texanische Englisch auch noch, Hölle für mich zum Hören.
Ja, ja.
Tut mir leid an allen anderen, die das nicht so sind, die das nicht so empfinden, aber ich finde es furchtbar.
Ja, gehe ich mit. Da finde ich zum Beispiel, was faszinierend ist, dass ich die, ich mag das britische Englisch, mag ich sehr gerne. Und für jemand, der ein großer Sherlock Holmes-Fan ist, da gibt es auch die Serie Sherlock, der die deutsche Synchronisation einfach davon, die ist richtig, richtig gut. Aber die englische Originalstimme, die gibt dem Sherlock einen ganz anderen Touch und du kriegst dann diesen britischen Ton da auch hin, weil es ist was anderes, wenn jemand einen Engländer simuliert oder synchronisiert, als wenn du selbst Engländer, Brite bist. Weil dann wächst du mit bestimmten Dingen einfach auf und das macht einfach was. Wenngleich ich die deutsche Stimme spannend finde. Ja. Und hast du rausgefunden?
Ja, es ist tatsächlich, wird jetzt Julian oder Julian Hashish ausgesprochen. Wurscht, also wenn man es nachgoogelt, man findet ihn relativ schnell. Mhm. Er hat für Akali übrigens auch in Spencer gespielt, also gesprochen.
Sehr cool.
Das habe ich alles durch die Datteltäter erst herausgefunden. Das ist wirklich so, ich habe mich bei diesen Folgen so hingesetzt, habe wirklich so die Augen zugemacht und habe nur mal gehört und habe mir so gedacht, warte mal, die habe ich doch dort gehört. Und das habe ich auch noch dort gehört. Und das fällt einem dann so nach und nach alles erst ein, wo das überall vorkam. Und irgendwann fiel es mir wirklich wie Schuppen von den Augen.
Ja, das glaube ich.
Julian Hashish ist eins meiner Lieblings-Digimon.
Geil.
Julian Hashish hat Gabumon gesprochen.
Sehr cool, sehr cool. Ach, das ist schon, ich finde das großartig. Das ist, da gibt es auch noch eine andere Sache, die richtig merkwürdig ist. In der anderen Anime-Serie Death Note, die deutsche Synchronisation ist richtig, richtig Murks. Aus meiner Sichtweise. Man kann sie sich anhören, aber ich finde sie nicht gut. Weil.
Redest du jetzt von der Anime-Serie? Weil das ist ja schon mehrmals verfilmt worden.
Ja, ich rede nur von der Serie. Ich rede jetzt nicht von dem bescheuerten Film, sondern ich rede von der Serie. Die deutsche Synchronisation, deutsche Stimme davon, von der Hauptfigur, die heißt Yagami Light. Die Stimme ist auch JD aus Scrubs. Und als ich das allererste Mal rausgehört habe, in meinem Kopf hat es Boom gemacht. Für alle, die nicht wissen, wovon wir jetzt hier gerade sprechen. Die Serie Scrubs, eine Krankenhausserie aus den 2010ern, glaube ich, ja, wo der Hauptfigur JD ein aufstrebender Arzt ist, der total verpeilt ist, der so ein bisschen, einfach ein bisschen schusselig ist, total sympathisch, aber ein bisschen schusselig ist.
Ein bisschen träumerisch.
Genau, richtig.
Und ein bisschen in seiner eigenen Welt einfach.
Ja, richtig, richtig. Total sympathisch, aber halt, ja, wie du schon gesagt hast. Und dann die Anime, den Anime Death Note, wo es um die Hauptfigur Yagami Light geht. Das ist ein Oberschüler, der ist der Top of the Notch, der ist der Beste, der ist super klug, super sportlich, wird von vielen Leuten noch angehimmelt. Und dann passiert eines Tages, dass das namensgebende Death Note, so ein Tagebuch der Todesgötter, auf die Erde fällt. Er findet das Ganze, stellt heraus, dass das funktioniert. Und damit kann man halt Menschen umbringen. So. Und er wird dann irgendwann größenwahnsinnig und will dann die Welt nach seinen Gedünken dann bereinigen. Und die Figur hat etwas, dieses leicht arrogante, bisschen fast schon aristokratische, und dieses total, ich bin sowas Gottgleiches ist drin. Und dann packst du diese Stimme da rein von einem Clown, in Anführungszeichen, aus Scrubs, sympathisch. Und der soll dann das machen, das passt in meinem Kopf, passt das nicht. Der Sprecher macht einen guten Job und ich will das auch nicht kleinreden und so weiter. Aber war eine merkwürdige Entscheidung, die Stimme dafür zu nehmen. Ja, da ist mir das auf jeden Fall persönlich aufgefallen. Tanja, ich würde sagen, an dieser Stelle entlassen wir die Leute in ihren wohlverdienten Samstag, würde ich sagen. Tanja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir über so viele Dinge quatschen konnten, dass wir so ein bisschen eine Nerdfolge über Hörspiele, Hörbücher, über Serien, über Synchronisation machen können. Vielen, vielen Dank dafür, dass du die Zeit dafür genommen hast.
Ich danke dir. Ich fand's gerade mega lustig.
Sehr schön. Das freut mich. Ich sag dir mal tschüss.
Bye.
Ja, das war das tolle Gespräch mit meiner lieben Freundin Tanja. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast, mit mir über alle möglichen Dinge zu quatschen. Und ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Und ja, wenn du mehr hören möchtest, kannst du auch gerne einen Kommentar da lassen und kannst auch einen lieben Gruß an die Tanja hinterlassen. Ich glaube, darüber freut sie sich auch sehr. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderbaren Samstag. Wir beide hören uns, wenn du magst, morgen zum Blindbuchsonntag wieder. Dann suchen wir uns beide wieder ein neues Buch heraus. Ich bin schon sehr gespannt, was der Zufallsgenerator da aussprungen wird. Erstmal habt noch einen wunderbaren Samstag. Bis dann. Ciao. Und zum Abschluss eine kurze Sache. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast bewerten könntest und hier reichlich kommentieren könntest und ihn vielleicht weiterempfehlen würdest. Denn das freut mich immer sehr und macht den Podcast da natürlich auch ein bisschen reichhaltiger, je mehr Leute zuhören. Also Dankeschön für deinen Support.